Einblick. Das Ende der Ersparnisse. Brüssel greift zur Zinskontrollpolitik. Die Wahl von Donald Trump zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika bedeutet die Niederlage des Globalismus im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Der Globalismus steht für eine Geisteshaltung, für die Idee, dass die Menschen auf dem Globus fortan ihre Geschicke nicht mehr in einem System der freien Märkte selbstbestimmt gestalten, sondern dass sie von zentraler Stelle, von oben, angeleitet und gesteuert werden sollten. Und zwar von einer weltweit koordinierten Politik, einer Art Weltregierung, einer erleuchteten globalen Elite, die sich zusammensetzt aus Regierungsverantwortlichen, Bürokraten, Vertretern von Großunternehmen, Wissenschaft und Medien. Seine wohl prominenteste Idealformulierung hat der Globalismus im ungestümen Aktionsplan des World Economic Forum, WEF, gefunden. Die Antreiber und Günstlinge des Globalismus, nennen wir sie die Globalisten, konnten ihren Feldzug bislang aus dem US-Haushalt problemlos finanzieren. Doch weil Präsident Trump ihnen nun brüsk den Geldhahn abgedreht hat, operieren die Globalisten nunmehr verstärkt aus den europäischen Metropolen Brüssel, Berlin, London, Paris heraus. Und sie setzen alles daran, dass fortan die Europäer die Globalismuszeche zahlen, allen voran der nichtsahnende deutsche Steuerzahler. Es waren die Globalisten, es war ihre Geisteshaltung, die das deutsche Parlament dazu gebracht haben, neue Schulden von 1 Billion Euro auf den Weg zu bringen. Eine zusätzliche Schuldenlast von etwa 25% der deutschen Wirtschaftsleistung. Wenig verwunderlich. Koordiniert und nahezu gleichzeitig dazu kündigte die globalistisch orientierte EU eine Schuldenaufnahme von 800 Milliarden Euro an. Andere Euro-Staaten werden nicht lange zögern und sich ebenfalls per Kredit neues Geld beschaffen wollen. Müssten da die Euro-Zinsen an den Kapitalmärkten nicht steigen? Und würden nicht steigende Zinsen das Euro-Luftschloss zum Einsturz bringen? Ja, ist nicht vielleicht der Weg in die ungebremste Schuldenunion die wirksame Lösung? Ist sie nicht die Beendigung des Euro-Problems, die sich viele erhoffen? Die Antwort lautet leider nein, doch der Reihe nach. Ein steigendes Angebot von Schuldpapieren, die die Euro-Staaten auf den Markt werfen und das auf eine gegebene Nachfrage nach Schuldpapieren trifft, würde ohne Frage die Kurse der Schuldpapiere fallen und deren Renditen ansteigen lassen. Doch ganz so wie im Lehrbuch wird es nicht ablaufen. Denn es ist absehbar, dass die Europäische Zentralbank, EZB, sollte die Schuldenflut die Marktzinsen zu stark in die Höhe treiben, einschreitet. Sie kauft die Schulden der Staaten auf und bezahlt mit neu geschaffenen Euro. Die Folgen sind: erstens, die Anleihekäufe durch die EZB erhöhen die Basisgeldmenge im Bankensektor und auch die Geldmenge M3 in den Händen der Konsumenten und Produzenten. Zweitens, das treibt früher oder später die Güterpreise in die Höhe und sorgt für steigende Inflation. Drittens, die EZB hält die Marktzinsen durch Anleihekäufe künstlich niedrig auf politisch gewünschten Tiefständen. Viertens, steigende Inflation bei niedrig gehaltenen nominalen Anleiherenditen bedeutet, dass die Halter und Käufer von Staatsanleihen eine nach Abzug der Inflation negative reale Rendite erleiden. Die EZB würde damit zu einer echten Zinskontrollpolitik greifen, wie sie beispielsweise in den USA von 1942 bis 1951 in Reinkultur praktiziert wurde. Damals finanzierten die USA ihre Kriegsausgaben mit viel Kredit. Um die Zinskosten niedrig zu halten, erhielt die US-Zentralbank Fed im Jahr 1942 den Auftrag, die Zinsen für Staatspapiere mit kurzer Laufzeit bei 0,38%, die für langlaufende Staatsanleihen bei 2,5% zu fixieren. Die Fed kaufte dazu Staatsschulden auf und bezahlte die Käufe mit neu geschaffenen US-Dollar. Die Folge war eine anwachsende Geldmenge, die die Preise auf breiter Front in die Höhe trieb. Da die Fed jedoch die Zinsen kontrollierte, konnte der Nominalzins nicht ansteigen und die Halter von Staatsschulden erlitten eine negative reale Verzinsung. Durch diese Politik der Zinskontrolle, die erst Anfang 1951 aufgehoben wurde, Treasury Fed Accord, entschuldete sich der US-Staat auf Kosten der Geldhalter und Besitzer von fest verzinslichen Schuldpapieren. Von 1942 bis 1951 fiel die Kaufkraft des US-Dollar um rund 40%. Die Staatsschuldenquote fiel von 119% im Jahr 1946 auf 74% im Jahr 1951. Eine EZB-Zinskontrollpolitik, wie sie unter dem Einfluss der Globalisten im Euroraum sehr wahrscheinlich bald zum Einsatz kommt, zerstört nicht nur die Ersparnisse der Bürger, sie verarmt sie auch und degradiert sie zu Bittstellern und staatlichen Almosenempfängern. Sie ebnet vor allem auch den Weg in den sprichwörtlichen allmächtigen totalitären Staat. Denn die staatliche Verschuldungspolitik spült schließlich immer mehr Ressourcen in die Hände der Politiker und ihrer Bürokraten. Die Volkswirtschaften werden dadurch zusehends in Lenkungs- und Kommandowirtschaften umgeformt, in Volkswirtschaften also, in denen der Staat immer mehr bestimmt, wer was wann wo und wie produziert und wer was wann und in welcher Menge konsumiert. Die Zinskontrollpolitik ist daher auch für die Globalisten so etwas wie eine Idealstrategie. Still und heimlich, von kaum jemandem verstanden, zerstört sie die individuelle Freiheit von Bürgern und Unternehmern, ermächtigt den Staat und die, die ihn für ihre Zwecke einspannen, auf das Stärkste. Sie bedarf nicht einmal gewalttätiger Umsturzagitation auf den Straßen. Die wirkliche Revolution, die Zerstörung der bürgerlichen Gesellschaft, lässt sich vielmehr ganz einfach und geräuschlos aus der Wertpapierhandelsabteilung der EZB organisieren. Ja, das ist in der Tat so etwas wie ein Umsturz der vorherrschenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nach kommunistischem Vorbild. Karl Marx und Friedrich Engels lassen grüßen. Doch halt! Lässt die Trump-Administration das zu? Kann sich Europa, kann sich der Euroraum in dieser Weise von den Vereinigten Staaten von Amerika abkoppeln? Das Amerika unter Präsident Trump hat sicherlich kein Interesse daran, dass Europa untergeht. Allein schon deswegen nicht, weil die Märkte in Europa für US-Unternehmen zu bedeutsam sind. Und so wird man den Globalisten in Europa auch keine freie Hand lassen. Vermutlich ist in Europa auch der Widerstand der Bürger, der sich noch gegen den eigenen Untergang formieren wird, doch noch so groß, dass er dem Globalismus den endgültigen Garaus bereitet. Sie hörten einen Beitrag von Thorsten Polleit. Nachzulesen bei Eigentümlich Frei unter ef-magazin.de. Erfrischend libertär seit 1998. Besuchen Sie Eigentümlich Frei im Netz und abonnieren Sie die Kanäle auf Telegram und X. Die Links finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Paul.